Meine Damen und Herren, es ist einmal wieder Zeit für eine Wertschätzung und ich habe mir herausgepickt Agents of Mayhem, das neue Spiel von den Saints Row-Machern von Volition. Es sah ein wenig aus, als wollte man vielleicht so ein bisschen in diese Hero-Shooter-Richtung gehen, aber dann war es doch Open World und es spielt auch im gleichen Universum wie Saints Row. Also habe ich mir gedacht so, okay, das könnte ja ganz interessant werden und habe es mir mal angeschaut. Und mit mir drüber sprechen wird Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Ole ole, hallihallo.
Hallihallo. Sebastian, wir haben dich ausgewählt, weil du hast gesagt, du hast frühere Saints Row-Teile gespielt, im Gegensatz zu Jochen Gebauer. Ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Saints Row-Experte auf der Welt, aber ein bisschen gespielt habe ich die auch. Fandst du die gut?
Ich bin nicht der größte Saints Row-Fan auf der Welt, aber die Spiele hatten schon was. Sie hatten einen rotzigen Humor, der mit dem gewissen, ja, mit der gewissen Einstellung heran, ob man jetzt nicht ganz nüchtern ist oder etwas infantil veranlagt oder gerade so ein bisschen voll auf die Nüsse Humor braucht, dann kann das schon ganz witzig sein. Man denke an die kuriosen Waffen wie die Dubstep-Kanone oder ähnlichen Kram. Das hatte schon was. Das waren relativ verrückte Sandboxen, die für mich in Sachen Spielwelt und Detailgrad und Technik immer so ein bisschen abgestunken haben. Dennoch hatten die Saints Row-Spiele ihren verdienten Platz irgendwo in diesem Open-World-Genre. Konnte man machen. War nicht ganz mein Ding, aber ich habe auch zum Teil einige durchgespielt. Saints Row 3 oder 4 habe ich für einen Test beispielsweise komplett durchgespielt. Das war nicht schlimm. Konnte man machen.
Ja. Ich fange mal an, einen kurzen Einblick in Agents of Mayhem zu geben. Ist ganz interessant, wie sich das kontrastiert mit diesen Saints Row-Titeln. Zunächst einmal ganz vorbildlich sage ich direkt zum Einstieg, das Spiel ist erschienen für PC, Xbox One und PS4. Es kostet überall 60 Euro. Auch 60 Euro auf dem PC haben wir hingeblättert dafür. Und es gibt nur deutsche Untertitel. Die Sprachausgabe ist in jedem Falle Englisch, meine Damen und Herren. Worum geht's in Agents of Mayhem? Es ist ein Open-World-Spiel. Man spielt die genannten Agents of Mayhem, eine Geheimorganisation, eine Superheldenorganisation, wenn man so will. Und die kämpfen gegen Dr. Babylon, dem Erzschurken, der komische Dinge mit Laserwaffen im All und riesigen Robotern veranstaltet in einer futuristischen Version von Soul. Ja, und darum geht's im Grunde genommen. Es ist eine comichafte Superhelden gegen Superbösewichte Geschichte. Das wird auch inszeniert mit Comic-Zwischensequenzen. Also Comic sage ich schon. Heutzutage würde man vielleicht sogar Anime, Zeichentrick sagen. Das ist sehr stark angelehnt an typische amerikanische Nachmittags-Cartoons. Also so Serien wie Teen Titans oder noch viel früher wären es die Turtles gewesen. All solche Sachen, die sich amerikanische Jugendliche nachmittags nach den Hausaufgaben im Fernsehen anschauen. Diese Optik versucht es einzufangen. Das parodiert es ein kleines bisschen ab und zu. Es gibt so Anleihen. Ich glaube, dass eines ist zum Beispiel, es gibt immer so Einblendungen, Mayhem Knows, wo so kleine, häufig auch leicht humorige Alltagsweisheiten, ja, zum Besten gegeben werden. Sowas gab es früher gerne. Ich glaube, das war Marshall Bravestar. Das endete immer auf so einer Lebensweisheit, ja. Finger weg von Drogen, Kinder, ja, steht anderen bei, wenn sie von Älteren zusammengeschlagen werden. All solche Geschichten. Ja, und Agents of Mayhem, das macht halt auch sowas, so zwischendrin immer ein bisschen Augenzwinkern. Und da sieht man relativ stark diese Bezüge auf solche Serien. Die sind für, glaube ich, amerikanische Konsumenten klarer erkennbar, aber es kommt auch hierzulande an. Es ist nicht alles durch den kulturellen Filter durchgekommen bei mir, aber doch schon einiges. Ja, das ist so die Ausgangslage. Das Besondere an Agents of Mayhem ist, dass du immer ein Team von drei Figuren spielst, die du dir vorher auswählst. Und die sind aber nicht gleichzeitig da, sondern du kannst fließend im Spiel zwischen diesen Figuren wechseln. Du hast so ein gutes Dutzend an Agenten, aus denen du auswählen kannst. Die kannst du natürlich alle aufleveln. Die kriegen dann zusätzliche Spezialfähigkeiten. Davon hast du dann auch eine bestimmte Anzahl von Slots, die du dann ausrüsten kannst. Kannst also immer so ein bisschen auswählen. Okay, welche Perks will ich meiner Figur mitgeben? Und im Kampf kannst du dann eben fließend entscheiden, okay, für diesen Gegner ist dieser Agent genau der Richtige und dann wechselst du auf den. Das sozusagen die Grundlage. Sebastian, fang an, Fragen zu stellen.
Wird das Ganze erklärt, dass man wirklich den einen Charakter spielt und man drückt eine Taste und in einem Sekundenbruchteil spielt man jemand anderen? Und ich habe auch gesehen, wenn man in Autos reinsteigt, dann springt der Spielcharakter in die Höhe und beamt sich praktisch ans Steuer. Gibt's da irgendwie eine Erklärung dafür oder sagt das Spiel dann einfach, Videospiel, mir doch egal?
Jetzt muss ich nachdenken, das ist jetzt natürlich schon viele Spielstunden her, dass am Anfang es kann sein, dass die da für diesen fließenden Charakterwechsel irgendwas mit so einer komischen Teleportierapparatur das als Erklärung anbieten. Aber im Grunde genommen ist das scheißegal, so wie dem Spiel auch vieles anderes scheißegal ist und auch durchaus in so einer Comic-Fantasy-Welt scheißegal sein darf. Wichtig ist, diese Spielmechanik wird gut eingeführt und sie ist auch vor allem sehr, sehr zentral im Gameplay verankert. Das ist das, worauf das Spiel setzt, dass du clever auswählst, erstens, wen nehme ich mit auf diese Mission und zweitens dann auch im Spielfluss direkt entscheidest, okay, jetzt habe ich zum Beispiel einen stark gepanzerten Gegner, jetzt brauche ich einen von den Agenten, die einen Bonusschaden auf Panzerung machen und das funktioniert gut.
Ja, geht die Gleichung auf, gewinnt das Spiel dadurch, dass man ein großes Roster aus verschiedenen Helden hat und eben sich die so zusammenstückelt und die Missionen angeht? Klappt das? Macht das Spaß?
Ja, ich würde behaupten, das ist tatsächlich so die große Stärke. Ich bin versucht zu sagen, die eine große Stärke des Spiels. Diese zentrale Spielmechanik ist erstens für ein Open-World-Spiel dieser Art erstaunlich gut und tief. Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel dem Shooter-Gameplay in sowas wie GTA, ist Agents of Mayhem erheblich viel besser, vielschichtiger und auch einfach spaßiger zu spielen. Das ist nicht so rumlaufen, anvisieren, umlegen, sondern du hast halt wirklich diese Situation, dass du da sitzt und denkst dir, okay, ich mische mein Team zum Beispiel so, dass ich einen Experten habe, der Schilde runterschießen kann, einen, der Panzerung gut wegschießen kann und dann habe ich noch einen Nahkämpfer, der dann halt richtig Schaden austeilt, sobald alle Schilde und alle Panzerungen weg sind. Damit fährst du dann auch relativ gut. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Das ist auch echt angenehm zu spielen. Fand es auch wirklich unterhaltsam. Das ist wirklich solide Spielmechanik. Das ganze Shooter-Gameplay, das könnte ein bisschen präziser, ein bisschen fluffiger sein. Das fühlt sich manchmal fast ein bisschen an wie Borderlands, insbesondere wenn man es mit Controller spielt. Das macht das Spiel dann auch relativ einfach gefühlt. Also man sollte echt meistens die höheren Schwierigkeitsgrade auswählen vor den Missionen. Aber das funktioniert wirklich gut. Also in der Hinsicht muss ich sagen, ist Agents of Mayhem im Vergleich gerade zu so den direkten Open-World-Konkurrenten echt, echt ein guter Titel.
Zum Verständnis, die verschiedenen Helden, ich weiß auch gar nicht, wie viel das sind, das scheint aber eine ganze Menge zu sein, ich glaube 12 oder mehr. Sind die wie bei Overwatch so ein bisschen ausbalanciert, dass es kein Jack-of-all-Trade, also keinen Alleskönner gibt, sondern dass jeder dieser Charaktere so seine Rolle hat und man da schon gut mischen sollte? Oder kann man dann auch, der Spieler neigt ja dazu, oder ich in solchen Spielen faul zu sein, kann man sich da eine optimale Mischung suchen und mit der das Spiel durchspielen?
Also du musst meiner Meinung nach dieses Roster nicht komplett ausschöpfen. Wenn du eine gute Kombination an Agenten gefunden hast, dann funktioniert die auch. Was du machen musst, ist, dass du tatsächlich auf den höheren Schwierigkeitsgraden halt diese Mischung machst und dass du eben nicht drei Spezialisten fürs Gleiche mitnimmst. Dann kann es sein, dass es halt entweder schwierig wird oder sehr zäh vor allem, weil wenn die diesen Bonusschaden nicht machen gegenüber gepanzerten Gegnern, dann schießt du da halt auch einfach ewig drauf und musst ständig in Deckung gehen und dein Schild wieder aufladen und gehst wieder raus. Und wenn das ein Gegner mit Schilden ist, dann laden sich die Schilde auch von alleine nach einer Zeit bei denen wieder auf und dann kann das halt einfach nur ewig dauern. Also dann wird's halt nervig.
Wie spielt denn sich so ein einzelner Held im Vergleich zu dem Heldentrio? Also ist so ein einzelner Held ein bisschen begrenzt, was seine Waffen und Fähigkeiten ausgeht? Würde der, wenn man ihn nur spielen würde, würde der relativ rasch langweilig sein? Also lebt das von diesen Hin- und Herschalten?
Ja, ich. Also langweilig weiß ich gar nicht mal so sehr. Also weil, wie gesagt, also das Kerngameplay, das funktioniert halt eigentlich wie ein echt ganz ordentlicher, solider Third-Person-Shooter. Es ist halt einfach viel weniger effektiv und ich glaube, es wird sehr mühsam, wenn du gar nicht wechselst, weil du halt eben diese Spezialisten brauchst in manchen Fällen, damit es nicht mühsam wird. Auf den normalen Schwierigkeitsgraden, ehrlich gesagt, ist das Spiel so einfach, dass du machen kannst, was du willst. Du kannst mitnehmen, wen du willst, du kannst spielen, wie du willst. Nimm einen, der halt wenigstens noch eine Fernkampfwaffe hat und nicht den reinen Nahkämpfer, weil da hast du halt auch gerne so, keine Ahnung, es gibt so einen Ninja zum Beispiel und die ist halt sehr empfindlich, ja, die verträgt nicht viele Treffer, die macht aber dafür sehr, sehr viel Schaden im Nahkampf. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel ausschließlich mit der, also mit der Scheherazade ist das, spielen wollen würdest, dann könnte ich mir vorstellen, dass du dir halt echt unnötig das Leben schwer machst, indem du halt dann ewig auf bestimmte Sachen draufkloppen musst. Und vor allem, wenn du die Figuren wechselst, die neue Figur startet dann mit frisch aufgeladenen Schilden. Das heißt, ein sehr wichtiger Aspekt in den Kämpfen ist es, das Health Management ordentlich zu betreiben, im Blick zu behalten, wann ist eine Figur auf einmal verwundbar geworden, weil ihr Schild weg ist, und dann schnell auf den nächsten Helden zu wechseln, weil während die ausgewechselt sind, lädt sich auch deren Schild wieder auf. Das geht sogar relativ schnell. Das ist übrigens auch so ein bisschen ein Malus an dem Kampfsystem, weil du sehr darauf getrimmt wirst, immer wieder diesen Schilderlebensbalken im Auge zu behalten. Es gibt keine wirklich gute Anzeige im Spiel, wenn dieses Schild weg ist. Es gibt da so einen kleinen Grafikeffekt für, aber der ist zu subtil. Das heißt, die Lesbarkeit des Spiels ist da schlecht, was dazu führt, dass du halt ständig diesen Schildbalken im Auge behalten musst. Und das ist eigentlich relativ schade, dass sie das so gelöst haben und dass sie da nicht einfach einen klar lesbaren Effekt im Spiel eingebaut haben, dass du siehst, okay, jetzt ist das Schild alle, jetzt wechsle ich. Weil du dann sehr, sehr häufig tatsächlich immer bei deiner Betrachtung vom Spielgeschehen auf diese Interface-Anzeige hin und her springst mit den Augen. Und das, sag ich mal, ist einfach vom Spielerlebnis her nicht so schön gelöst.
Okay, was ist denn das für eine Art Baller-Gameplay? Ist es eher ein Shooter, der vor allen Dingen auf Gadgets und Waffen setzt? Oder ist da so ein bisschen Rollenspiel drin? Das heißt Statuseffekte, Area of Effect, Angriffe, Buffs, Debuffs. Ist sowas auch da drin? Und inwiefern kriegst du Trefferfeedback? Sind das Zahlen, die über den Gegnern aufploppen? Fallen die schnell genug um? Oder ist es so eine Frage von, oh, falscher Level, die fressen Kugeln wie die Sau, siehe Borderlands. Gibt's da solche Elemente? Also wo ordnet sich das ein auf dieser Achse von reiner Shooter bis hin zum Ego-Rollenspiel?
Also Borderlands ist in der Hinsicht, glaube ich, wirklich ein ganz gutes Beispiel. Es ist nicht ganz so würfelmechanisch wie bei Borderlands. Borderlands ist ja sehr stark so, dass es den Skill ein bisschen außen vor lässt und sehr, sehr stark darauf setzt, wie welche Attribute haben deine Waffen. Und Agents of Mayhem ist da stärker auch noch von deinen Fähigkeiten abhängig, aber ansonsten trifft alles zu, was du sonst beschrieben hast. Es ploppen Zahlen über dem Gegner auf, die halt symbolisieren, wie viel Schaden du gerade machst. Die haben zusätzlich auch noch eine Health Bar. Es gibt ganz viele unterschiedliche Statuseffekte, die du ausnutzen kannst. Jeder Charakter hat so einen Spezialangriff, keine Ahnung, einen besonders starken Schuss. Das können aber auch eben solche Debuffs sein, wie vergiftete Pfeile und ähnliches, die dann halt Langzeitschaden machen oder eben so Area Damage machen gegen größere Gegnergruppen. Du hast auch in der Hinsicht übrigens eine ganz gut gewählte Gegnerzusammenstellung. Du hast am Anfang so normales Fußvolk, das sind halt Typen, die kommen und schießen mit Waffen auf dich, aber dann später hast du halt zum Beispiel auch Support-Gegner, die normalen Angreifer unverwundbar machen und für dich dann halt sozusagen zu so einem Priority-Target werden. Die musst du möglichst schnell ausschalten, weil sonst hast du es auf einmal mit lauter unverwundbaren Gegnern zu tun. Und selbst nachdem du den ausgeschaltet hast, bleibt diese Unverwundbarkeit eine Weile bestehen. Also auch das ist übrigens, finde ich, viel besser als in vielen anderen Open-World-Spielen, die dir halt gerne mal dann so die gleiche Sorte Gegner nur mit unterschiedlicher Panzerung und unterschiedlichem Waffenarsenal entgegenschmeißen. Und bei Agents of Mayhem ist tatsächlich auch wieder, was ich immer grundsätzlich löblich finde, mit Bedacht eine Gegnerzusammenstellung gewählt worden, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier so einen Tank-Gegner, ja, der kann unglaublich viel Schaden einteilen, der schlägt vielleicht auch zu, dafür ist er ein bisschen langsam und du hast Gegner, die werfen unheimlich viele Granaten zum Beispiel, da ist dann so eine Markierung am Boden, wo du siehst, wo halt die Reichweite dieser Granate ist und da musst du da möglichst schnell raus. Du hast sowieso Spielfiguren, die sehr, sehr mobil sind, also jede Spielfigur beherrscht einen Dreifachsprung. Und ein großer Teil kann außerdem diesen typischen Dash-Move, wo sie so schnell nach vorne sausen, auch in der Luft ausführen. Das macht sie sehr vertikal mobil und das macht sie auch insgesamt sehr, sehr beweglich. Das heißt, du kannst dann halt in der Spielwelt sehr schnell auch mal auf eine höhere Position hüpfen, kannst hinter irgendeinen Frachtcontainer springen. Du kannst in die Luft springen und von oben schießen, weil diese Sprungkurven sind gerade bei den leichteren Figuren, sag ich mal, eher ein Schweben als ein richtiges Springen. Das macht das Ganze aber auch nochmal zusätzlich dynamischer und abwechslungsreicher. Also das ist insgesamt, wie gesagt, also diese Kämpfe, die machen Spaß, die sind sehr schön dynamisch inszeniert.
Das klingt ja wirklich gut. Bleiben sie denn auch auf Dauer unterhaltsam? Also sowohl was das Gegnerdesign angeht, ich glaube, das hast du jetzt schon einigermaßen beantwortet, als auch die Missionsvielfalt und Missionsstruktur.
Ja, das ist, und jetzt kommen wir natürlich sofort in das Problematische. Ich habe schon gesagt, also das, was ich jetzt gesagt habe, damit ist eigentlich das Arsenal meiner positiven Äußerungen schon fast erschöpft. Die Missionsstrukturen sind katastrophal monoton. Das Spiel hat eine Reihe von Aufgaben, die finden sich natürlich auch als so Mini-Versatzstücke, als Nebenmissionen in der Spielwelt wieder. Also Autorennen, also mit so Checkpoints, ne? Das sind große, leuchtende Checkpoint-Gateways in der Spielwelt, die du durchfahren musst. Das gleiche gibt's auch nochmal mit Rennen. Da sind diese Checkpoints halt überall quer in der Stadt verteilt, auch mal auf einem Häuserdach und so, und du musst es ablaufen. Die Gegner von Mayhem ist Legion, und die Legions, die haben unterirdische Bunker. Und das ist wirklich, gerade innerhalb der Story-Kampagne, der ganz große Standard. Du kriegst eine Mission. Und dann sagt dir das Spiel, gehe zu diesem Punkt, der natürlich erstmal meistens nochmal, keine Ahnung, 200 bis 800 Meter entfernt ist. Dann fährst du da hin, dann schießt du da ein paar Leute über den Haufen und dann kannst du da irgendwas hacken und dann geht dir die Tür zu einem unterirdischen Legion-Bunker auf. Und die sind erkennbar aus typischen Level-Bausteinen zusammengefügt. Ich habe erst gedacht, vielleicht haben sie versucht, so wie in Diablo, Zufallslevel zu erstellen und dass das deswegen so ein Baukastensystem ist. Habe es dann nochmal neu gestartet, hatte aber nicht den Eindruck, dass sich dieser Level verändert hat. Und es ist erschreckend, wie baukastenhaft, wie schablonenhaft identisch das alles ist. Also das ist wirklich immer die gleiche Grafik. Andere Raumzusammenstellung, mal die andere Raumelemente an eine andere Stelle gesetzt, aber es sieht wirklich, nach dem fünften Mal sitzt du da und denkst dir, ich habe keine Ahnung, ob ich den Bunker nicht schon mal gespielt habe. Also das ist auf eine so drastisch frappierende Art und Weise eintönig, dass du wirklich Zustände kriegst. Wäre das Kerngameplay nicht wirklich durchaus unterhaltsam, würde ich sagen, hätte ich das nach 5 Stunden in die Ecke geschmissen und hätte gesagt, fuck it, Viertelstunde vorbei. So habe ich es dann doch durchaus relativ gut, halbwegs gut unterhalten gespielt. Ich würde sagen, ich habe es nicht komplett durchgespielt. Ich habe bei 3/4 oder so Schluss gemacht, also bei 77% Completion. Aber es war sehr eindeutig, dass das Spiel mir hier nichts weiteres großartig anzubieten hat.
Das ist wirklich bemerkenswert. Verdammt, mein Bingo-Wort, dass du so lange dran geblieben bist. Denn ich habe auch den Eindruck von dem, was ich mir vom Spiel angeschaut habe, bei YouTube-Videos und in den Reviews auch von Usern gelesen habe, dass die ganze Spielwelt auch ein bisschen eintönig ist und auch die Nebenaufgaben keine Highlights bieten. Also wirklich nur das Gameplay motivierend ist. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, auch darauf, was die Story so zu bieten hat in Sachen Motivation?
Ja. Also die Nebenaufgaben, die Rennen sind meiner Meinung nach relativ witzlos, weil die ganze Fahrmechanik, finde ich, ist sehr mittelmäßig. Also du kannst in jedes Auto einsteigen, das kannst du dir aber eigentlich schenken, weil alle Autos außer deiner eigenen Mayhem, also deinem eigenen Mayhem-Fuhrpark ist scheiße. Alle fahren langsam, steuern sich eigenartig, eher wie so ein Golfkart und sind einfach nur entsetzlich. Du hast so ein Arsenal von auch ungefähr so einem Dutzend Fahrzeuge, das du bei Mayhem selber freischalten kannst. Aber das erste Auto, das du da hast, das ist schon so eine Parodie von Kit aus Knight Rider. Alle Autos haben so eine KI, die mit dir spricht. Aber das sieht am ehesten noch so aus. Und das ist wirklich auch mit so eines der besten Autos, die du da kriegen kannst, auch vom ganzen Fahrverhalten her. Das heißt, also, du schaltest neue Autos frei, probierst das neue Auto aus und denkst dir so, ja, okay, zurück zum Originalauto. Das war alles relativ enttäuschend. Dadurch, dass deine Charaktere so mobil sind, machen diese Rennen, wo du durch die Stadt hüpfen musst, die fand ich ganz nett. Das hat mich ein bisschen an Crackdown erinnert, nur hat Crackdown die ganze Sprungphysik deiner Figur viel besser hingekriegt. Das ist sehr schade, weil die Spielwelt ist durchaus ausgelegt auf diese Vertikalität, dass deine Figur auch eine sehr große Mobilität nach oben hat, durchs Springen nach oben. Aber Crackdown hat es gut ausgenutzt. Da war die ganze Stadt wie ein Super Mario Level, wenn du so willst. Und die ganze Sprungphysik war gut und es gab vor allem auch eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren, weil du hattest eine verlässliche Sprungkurve, du hattest einen guten Schatten der Figur, der dir genau angezeigt hat, wo werde ich landen. Das hat alles sehr gut funktioniert. Bei Agents of Mayhem ist jede Figur ein bisschen anders. Diese ganze Flugkurve ist eher darauf ausgelegt, dass du eben auch mal in die Luft springst und während du so in der Luft rumschwebst, nochmal ein paar Schüsse absetzt und ist dadurch aber auch sehr langsam und für so einen Jump'n'Run-Gameplay, nenne ich es jetzt mal, nicht gut geeignet. Das heißt, es macht schon Spaß, durch die Stadt zu hüpfen, aber darauf ist das Spiel auch nicht ausgelegt, sondern das ist halt wirklich im Kern nur auf diese Kämpfe ausgerichtet und dementsprechend sind diese ganzen Nebenmissionen größtenteils meh. Da sind halt auch ganz viele so richtige Wegwerf-Nebenmissionen. Das sind so Sachen, da musst du halt einfach so ein Legion-Instrument, so eine Maschine zerstören. Dann gehst du hin, schießt auf das Ding drauf, das Ding explodiert, fertig. Oder es gibt Geiselbefreiung, da ist eine Geisel an der Bombe befestigt. Da musst du zu der Bombe hinlaufen und die Geisel in so eine Schutzblase einschließen, also so eine elektronische Schutzblase, und dann musst du die Bombe sprengen und die Geisel, die bounce dann halt in diesem großen elektrischen Ball davon und das war's. Und da stehen halt Legion-Truppen um diese Bombe drumherum, die dann aber häufig nicht mal auf dich reagieren, selbst wenn du da richtig hinläufst, oder erst reagieren, wenn du diese Geisel im Grunde schon gesichert hast, und dann gehst du noch zwei Schritte zurück, sprengst diese Bombe und die Mission ist erledigt. Also das sind Sachen, die machst du in ein paar Sekunden, also ungelogen in 10 Sekunden, und die Mission ist rum. Und dann stehen da zwar noch Truppen rum, die auf dich schießen, aber du hast eigentlich schon deine Belohnung eingesammelt, dann kannst du einfach weggehen und das war's. Du brauchst die nicht wegschießen, du schießt eh schon genug Legion-Truppen über den Haufen. Also das heißt, das ganze Angebot an Nebenmissionen kann man eigentlich größtenteils ignorieren, obwohl es deine Übersichtskarte der Stadt zuscheißt wie nichts Gutes. Die Stadt ist ohnehin sehr klein, was ich einerseits gut finde, weil du hast keine wirklich lange Anreise zu irgendeinem Missionsstartpunkt. Und ich habe eigentlich auch ja mit Jochen schon häufiger mal in so Open-World-Folgen darüber gesprochen, dass eine kleine Stadt, ein kleines Open-World-Areal, das dann eben aber vollgestopft ist mit coolen Sachen, dass das eigentlich viel besser wäre als diese endlos großen Welten, in denen dann aber über viele Kilometer nichts zu erleben ist. Jetzt hat Agents of Mayhem sich das aber nur zur ersten Hälfte zu Herzen genommen und hat eine kleine Stadt gemacht. Dummerweise gibt's immer noch an keiner Ecke was zu erleben. Die Stadt ist so tot und leer. Das war die erste große Enttäuschung. Ich kam in das Spiel rein, das hat mich zum ersten Mal in diese offene Spielwelt entlassen und ich dachte, boah, also das ist wirklich, die Stadt ist schön modelliert, dieses futuristische Seoul, das hat was, das hat auch architektonisch so ein paar Highlights, da gibt es so einen großen zentralen so einen Wolkenkratzer und es gibt ganz viele so Baustellen und sonst irgendwas. Denkst am Anfang noch cool, und dann schaust du dich um und dann laufen da ganz wenige zombiehafte Passanten durch die Gegend, die gleichen 10 Automodelle fahren im Verkehr im Kreis, und es gibt nichts zu entdecken. Selbst die Werbung, die in diesen Spielwelten, auch in Saints Row, gerne ja mal so wirklich humoristische Akzente gesetzt hat oder in GTA sehr satirisch ist, selbst die ist zu 90% erstmal nur in Koreanisch. Und die wenigen Sachen, die für dich entzifferbar sind, sind auch witzlos. Also es ist wirklich, also gerade wenn man es mit Saints Row vergleicht, ist es so unkreativ, bis auf, wie gesagt, die Architektur. Boah, also ich stand echt davor, hab gedacht, so, das ist, diese Open World ist nicht nur Kulisse, sie ist auch noch eine Scheißkulisse. Das ist wirklich völlig witzlos. Und dadurch auch, das ganze Spiel hat so einen merkwürdigen Ansatz in der Hinsicht auch noch. Es gibt einen zentralen Hub, die Arche, auf die kehrst du zwischendrin immer wieder zurück. Das ist das Hauptquartier von Mayhem. Wenn du dein Team wechseln willst, zum Beispiel, musst du in die Arche zurück. Wenn du einkaufen willst, musst du in die Arche zurück. Also der Waffenhändler, der Autohändler und so, die sind alle nicht in die Spielwelt integriert, sondern die sind alle in dieser Arche. Und da kann man jetzt sagen, ja, auch netter Versuch, um dieses, was in GTA ja häufig dann eher müßig ist, dieses Abklappern von verschiedenen Stationen, wo du dann echt kilometerweise zwischen dem Waffenhändler und dem Klamottenhändler oder so hin und her gurkst, ja, um das ein bisschen zu entschärfen. Du hast alles an diesem einen zentralen Ort. Aber warum ist es extern? Warum ist nicht wenigstens das in diese Spielwelt irgendwie integriert? Das wirkt so außenstehend. Und die ganzen Missionen zum Beispiel in dem Spiel, das ist auch so, du gehst irgendwo hin und nein, da ist dann nicht die Mission in der Spielwelt, sondern da ist ein leuchtendes Symbol, das sich da dreht in der Spielwelt, da ist dieses Mayhem-Symbol mit diesem Fleur-de-Lis-Symbol, du kommst da hin, da ist dieses Symbol, du drückst drauf und dann lädt es die Mission, dann kommt ein kurzer Ladebildschirm, wirklich sehr, sehr kurz, und dann geht die Mission los, du bist dann teilweise auch an einem anderen Ort und das ist, also wozu eine Open World, ja, wenn sie im Grunde genommen nur ein großer dreidimensionaler Level-Auswahlbildschirm ist, ja, oder Missionsauswahlbildschirm. Also das ist so verschenkt und es wirkt so provisorisch, so, ja, muss ja Open World sein heutzutage. Das ist eine einzige Abfolge von Enttäuschung und von, hier gibt's also auch nichts.
Wie ist es denn mit der Story oder mit der Missionsstruktur? Wird man da irgendwie ganz nett durchgeführt? Gibt es da irgendwie einen Storyfaden, der in irgendeiner Form interessant oder unterhaltsam ist?
Ach, jein. Also das ist halt so eine typische, Jugendkinder-Zeichentrick-Superhelden-Geschichte. Ne? Der Oberbösewicht macht böse Dinge und du verhinderst die. Wie ich schon sagte, es gibt halt so Sachen, also das ist jetzt kein großer Spoiler, schon früh im Spiel versucht er dann halt mit so einem Orbitallaser die Stadt wegzulasern und schießt dann auch ein, sag ich mal, so ein zentrales Wahrzeichen in der Stadt in zwei Hälften und das ist dann danach auch als verändertes, so zerstörtes Gebäude in der Spielwelt und so. Ich sag mal, das ist nett unterhaltsam. Sie versuchen weiterhin diesen humorigen Ansatz zu behalten, aber, und das ist die eigenartige Entscheidung von Agents of Mayhem, wobei so eigenartig ist sie vielleicht gar nicht, sie sind sehr weit weg von diesem sehr rüpelhaften, vulgären Humor von Saints Row und sind hingegangen zu so einem familienfreundlicheren Ha-ha-ha-ha-Humor. Ab und zu immer noch so ein paar Anspielungen, die halt eher so ein bisschen in dieses Erwachsenenlager reingehen, weil sie halt so sexuell konnotiert sind und ähnliches. Aber es ist viel harmloser, viel glatt gebügelter. Und das ist so ein Ding, wenn ich so ein Spiel fertig habe, bevor wir eine Wertschätzung machen, setze ich mich meistens hin und versuche mir mal die Frage zu stellen, was wollte denn der Entwickler machen an der Stelle? Und gerade bei AAA-Spielen oder teuren Produktionen zumindest, ist diese Frage ja häufig auch eine Frage nach, was waren die finanziellen Motive hinter der Gestaltung dieses Spiels? Weil ja in dem Bereich, wo es richtig teuer wird, sehr häufig Entscheidungen eben nicht mehr getroffen werden, um irgendwelchen künstlerischen Motiven zu folgen, sondern um finanziellen Output zu maximieren. Und bei Agents of Mayhem muss ich gestehen, ich glaube sehr, dass sie sich hingesetzt haben und haben sich diese Saints Row-Reihe angeschaut und haben sich gefragt, wie können wir denn die Zielgruppe von Saints Row erweitern? Und ich glaube, die Antwort, die sie gefunden haben, war, dieses extrem krasse und vulgäre, das ist für manche Leute abstoßend. Und wir werden da jetzt einfach mal einen gehörigen Schritt zurückgehen. Wir bleiben weiterhin die humoristische Alternative zu GTA, die vielleicht auch von der spielerischen Abwechslung, was Spielmechanik angeht, nochmal, sag ich mal, eine durchaus ernstzunehmende Alternative ist. Aber wir schrauben es zurück. Wir machen nicht mehr Baseballschläger, Dildos und ähnlichen Kram da rein, sondern wir werden ein bisschen familienfreundlicher. Wir gehen da mal so ein bisschen dahin, dass eben der Vater das auch seinem Kind kaufen kann. Und vielleicht sogar, wir versuchen, dass wir auch vielleicht mehr Frauen und Mädchen für diese Spielreihe begeistern können. Man sieht, dass das Angebot an Agenten einen sehr, sehr hohen Anteil an weiblichen Spielfiguren hat. Also Saints Row, das muss man der Serie zugutehalten, hatte schon immer ja eigentlich eine Charaktererstellung, wo du deinen Charakter frei erstellen konntest, hatte dort immer sehr, sehr viele Optionen, konntest immer schon männlich-weiblich auswählen oder relativ früh, spätestens ab Saints Row 2, ich weiß gar nicht, ob es im ersten schon war.
Es gab sogar ab 3, glaube ich, einen Schieberegler fürs Geschlecht. Den konnte man auch auf die Mitte stellen.
Ja, genau, richtig. Und du konntest auch schon vor allem eine sehr große Vielfalt an Körpertypen auswählen. Also du konntest halt auch fett sein und so. Also Saints Row war in der Hinsicht schon immer relativ progressiv. Vielleicht ist es von daher auch nicht gerechtfertigt, jetzt zu sagen, das ist tatsächlich nochmal eine Verschiebung hin auf diesen im Moment so ein bisschen gehypten weiblichen Spielermarkt. Aber zumindest ist es auffällig, dass sie halt einen sehr hohen Anteil an weiblichen Spielfiguren in diesem Aufgebot an Agenten haben. Und das ist das Ergebnis, glaube ich. Und das ist aber, glaube ich, halt auch eine typische Entscheidung am Reißbrett, die eigentlich idiotisch ist, weil Saints Row ist ein Nischenspiel gewesen. Also ein durchaus, sag ich mal, substanzielles Nischenspiel mit millionenfachen Verkäufen. Aber im Vergleich zu eben sowas wie GTA ist es eine Nische. Und ein Nischenspiel, das sagt, wie kann ich mehr Mainstream werden? Ich würde behaupten, in 80% der Fälle kommt dabei Scheiße raus. Und das ist der Fall. Also ich bin auch ab und zu nicht der größte Fan gewesen von Saints Row. Ich habe auch manchmal echt mit den Augen gerollt und habe gedacht so, ey, das ist einfach zu flach, zu dumm. Aber es hat die Reihe ganz, ganz klar abgehoben von allem anderen da draußen. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Spiele in dieser Art und Weise wie Saints Row. Das ist so überdreht, so hemmungslos in dem Mist, den man da veranstaltet. Ja? Und ich bin nicht derjenige, der hier sitzt und sagt, ich schmeiß mich weg, wenn ich rumfahre und Gebäude mit der Scheißekanone abspritzen kann unbedingt. Aber das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal gewesen und das haben sie komplett aufgegeben. Ich glaube, sie haben auch wahrscheinlich geahnt, dass das eine riskante Entscheidung ist und haben deswegen daraus keinen Saints Row-Teil gemacht, sondern diese Auskopplung. Aber auch anhand der Verkaufszahlen, aber auch sonst, ich glaube, das war eine falsche Entscheidung, weil jetzt ist es halt wirklich ein völlig belangloses Open-World-Spiel mit einer für Open-World-Spiele dieser Art durchaus wirklich, ich würde fast sagen, ausnehmend guten Spielmechanik, aber das wird sie nicht retten und das rettet sie auch in dieser Wertschätzung offen gestanden nicht.
Ach, das tut mir leid ein bisschen, denn das Studio mag ich ja. Die Red Faction-Reihe, sogar das Summoner, das PS2-Rollenspiel und auch die Saints Row-Spiele hatten alle ihre Daseinsberechtigung, hatten alle Charakter. Schade, dass das so nicht aufgeht, was sie sich für Agents of Mayhem vorgenommen haben. So vom als Außenstehender habe ich den Eindruck gehabt, dass sie auch sehr auf ihre ja, Helden, auf ihr Heldensystem setzen. Das scheint ja tatsächlich ein Stück weit zu funktionieren, aber es scheint kein Open-World-Spiel zu tragen. Doof.
Es ist halt so ein Ding, wo man so viele Strömungen, die aktuell hip sind, erkennen kann. Ja, du kannst den Overwatch-Hero-Shooter, ja, der auch Overwatch ist ja stilistisch so ein bisschen in Richtung dieser Jugendzeichentrickfilme entwickelt. Das sieht man in dem Spiel so ein bisschen. Auch im Grunde genommen ist es ja so, sogar so ähnlich konzeptioniert, nur dass es eben Singleplayer ist. Ich habe auch zwischendrin immer überlegt, war das mal als einen Multiplayer-Koop-Titel geplant und es ist irgendwas ganz schrecklich schiefgelaufen und sie haben das dann alles in diese Singleplayer-Wechsel, die Spielfiguren durch Mechanik runter destilliert. Aber andererseits, keine Ahnung, es funktioniert recht gut, es wirkt nicht wie so eine Notlösung, aber es ist halt auch so eine eigenartige Entscheidung, sowas dann nicht auch mit einem starken Multiplayer irgendwie zu versehen. Ja, also es ist ein eigenartiger Flickenteppich, der ganz viele Elemente in sich vereint, also eben Open World und diese Hero-Shooter-Geschichte und auch so häppchenweise strukturiert ist. Die Missionen sind alle sehr, sehr kurz. Kannst die allermeisten Missionen locker in 10 Minuten mal eben runterspielen. Also es wirkt halt auch da so ein bisschen auf den Gelegenheitsspieler geeicht, ja, so bite-sized Gaming, kurze Spielzeiten, niedrige Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Aber es verliert dadurch halt fast jeden erkennbaren Punkt, auf den man deuten könnte und sagen könnte, das macht dieses Spiel besonders oder empfehlenswert oder überhaupt anders, ja. Und es ist so ein absolut, ja, ich weiß auch nicht. Es ist so ein großes Schulterzucken überall und dann eben tragischerweise außer dieser zentralen Spielmechanik, die aber einfach dann durch diese Monotonie am Ende doch nicht stark genug ist. Es ist nicht so ein Spiel, wo man so denkt, so Mensch, das ist aber dann insgesamt so herausragend, weil dafür ist dann eben doch dann zu sehr noch in diesem Rollenspiel-Ding, wo halt sehr viel von Character-Stats oder einfach den ausgewählten Perks abhängt.
Boah, gibt's, wenn wir schon dabei sind, die großen Standards abzuklappern, gibt es Lootboxen? Gibt es ein Crafting-System? Gibt es kosmetische DLCs im Store?
Es gibt ein Crafting-System, was ehrlich gesagt relativ überflüssig ist. Es gibt auch einen War-Table, ja, also dieses Ding, bekannt aus Dragon Age Inquisition, daher kommt der War-Table-Begriff, das sind so Missionen, da kommt eine Weltkarte und dann kannst du die Agenten, die du nicht in deinem Team hast, auf so Missionen schicken. Das ist eigentlich wie so ein Browser-Game. Du klickst eine Stadt an, du wählst den Agenten aus, dann sagt er dir, okay, das dauert jetzt 15 Minuten Echtzeit und wenn er dann fertig ist, dann kriegst du Geld zurück. Das ist sogar auch so ein stumpfes Ding. Also es ist nicht mal irgendwie wie bei dem Wartable so, ja, wenn du den schickst, hast du die und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mission erfolgreich ist, sondern nein, du schickst jemanden hin, und dann läuft die Zeit ab und dann kriegst du was dafür. Und so schaltest du dann nach und nach diese Länder alle frei und dann in den Ländern sind dann eben auch manchmal so Legion-Bunker, die du dadurch freischalten kannst. Und dann kannst du da so eine richtige Mission machen, aber auch wieder in diesem Bunkersystem, von das dir eh schon zum Hals raushängt. Das heißt, das Interesse, das Zeug freizuschalten, ist dann auch wurscht. Und du kriegst dann halt häufig eben auch solche Crafting-Materialien oder irgendwelche Blaupausen, aber du kommst mit dem, was du hast, auch wunderbar zurecht. Es gibt keinen Druck in dem Spiel, irgendwas freizuschalten. Du kannst dich nicht über neues Zeug freuen, wenn deine Ausrüstung vollkommen ausreichend ist, um das Spiel wirklich bis auf, wie gesagt, die höchsten Schwierigkeitsgrade auch noch mit Links zu bestehen.
Oh je. Also dein abschließendes Fazit ist ja offensichtlich kein positives. Ja, schade drum. Hätte man das noch irgendwie hinbiegen können? Meinst du, die Entwickler hätten das noch besser machen können? Ich tue mich schwer damit, da jetzt irgendwie die richtige Idee zu präsentieren. Normalerweise sind wir ja hier welche im Podcast, die gerne mal eine Spiele-Franchise retten. Die schütten das auch gern mal aus dem Ärmel. Aber in dem Fall fällt mir nicht wirklich was ein. Da ist für mich so vom Draufschauen, ich habe es ja nicht gespielt, ziemlich viel Arbeit nötig. Fiele dir was ein?
Also ich sag mal, dadurch, dass dieser spielmechanische Kern ja eigentlich tatsächlich noch wirklich gut ist und ich würde sogar wirklich sagen, auch innerhalb dieses, wenn wir Open World als Genre begreifen, sogar wirklich sehr, sehr stark ist, natürlich hätte man daraus was Hervorragendes machen können und die Lösung dafür bedeutet aber vor allem Geld. Also ich glaube, dass das ein unterfinanziertes Spiel ist. Deswegen ist die Spielwelt so klein, deswegen sind die Levelaufbauten so monoton. Da hat sich natürlich keiner hingesetzt und hat sich gesagt so, wenn wir 15 Mal diesen gleichen Legion-Bunker dahinstellen, finden die Leute das toll. Sondern die haben sich halt gesagt, ja, okay, wir haben das Budget so und so. Und heutzutage erwarten die Leute von einem Open-World-Spiel eine Spielzeit von, keine Ahnung, 60 Stunden oder sowas. Also müssen wir das Spiel auf diese Dauer strecken und deswegen dieses und jenes, ja. Ich glaube, wenn dieses Spiel, wenn man da jemanden gehabt hätte, der richtig viel Geld draufschmeißt, dann hätte das natürlich auch ein sehr, sehr viel besseres Spiel sein können. Aber auch da wieder, Volition existiert nun mal in einer Nische. Und auf so eine Nische kannst du nicht so viel Geld draufwerfen. Von daher eine wirklich realistische Lösung gibt es da meiner Meinung nach nicht, außer sie hätten es halt noch kleiner gebaut. Vermutlich steht da dem aber auch eine Marktrealität entgegen, dass wenn das jetzt ein 10-Stunden-Spiel gewesen wäre, hätten wahrscheinlich viele Leute genau das kritisiert. Obwohl ich glaube, dass Agents of Mayhem hätte ein hervorragendes 10-Stunden-Spiel sein können. Es gibt so ein paar Sachen in dem Spiel, die sind durchaus auch nochmal erwähnenswert. Es gibt zum Beispiel einige Bosskämpfe, die sind wirklich schön gemacht. Es gibt so einen Gegner von Legion ist zum Beispiel so ein Boygroup-Star, der jetzt als Solokünstler unterwegs ist, also so eine Justin Bieber-Parodie oder wie du es nehmen willst, Robbie Williams, was auch immer. Und den bekämpfst du dann am Schluss auf einer Bühne mit so einer, mit Pyrotechnik und Lightshow und sonst was. Und das ist super, das ist schön inszeniert, das ist gut gemacht. Spielerisch kommen dann halt aber auch da spawnen dann die gleichen Legion-Truppen und dann werfen sie mal so ein bisschen so Zombie-Fanboy-Publikum dann als Kanonenfutter dazwischen, was halt irgendwie nett ist, aber das auch nicht rausreißt. Aber da erkennst du so, wenn das Spiel die Möglichkeit gehabt hätte, über diese typischen, über die Gegner-Archetypen, die spielmechanischen Archetypen, die Gegner vielleicht auch in ihrem Aussehen stärker hätte zu variieren und nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben, auch bei Inszenierung von so Zwischensequenzen und so, dann wäre das wahrscheinlich was, wo man hinterher gesagt hätte, Mensch, das war cool, ja, das war witzig. Und wenn sie nicht so in Richtung Mainstream gegangen wären und sie hätten sich wie üblich hingesetzt und hätten einfach die Sau rausgelassen, dann wäre das vielleicht so ein Ding gewesen wie bei Conker's Bad Fur Day, ja, mit the Great Mighty Pooh, ja, der singenden, opernsingenden Scheiße. Da, wo Leute in 10 Jahren noch sagen, boah, das ist einer dieser großen, coolen Spielemomente, den nur ganz wenige erlebt haben, weil es halt in einem Nischenspiel stattgefunden hat, aber sehr, sehr cool gemacht war und sich auf seine krass vulgäre Art, aber trotzdem irgendwie genau richtig viel rausgenommen hat, sodass man sagt, so, das war halt aber trotzdem irgendwie geil, auch wenn es total flach und kindisch klingt. Und das ist aber alles verloren gegangen, weil es unterfinanziert ist und weil es trotzdem noch versucht hat, einen möglichst großen Markt anzusprechen.
Tja, schade, was da hätte sein können, aber wir haben jetzt etwas bekommen, das ist da draußen für 60 €. Und ich denke, wir sind jetzt ohnehin schon auf der Zielgeraden, dann wertschätze doch mal los in irgendeinem Fazitsatz oder zwei oder dreien.
Ja, Agents of Mayhem ist halt also, ist weder Fisch noch Fleisch. Es stellt keinen Saints Row-Spieler zufrieden, es stellt keinen Open-World-Spieler zufrieden, die ja auch sehr häufig einfach gerne so diese offenen Spielwelten genießen mit ihrem Detailreichtum und sonst irgendwas. All das bietet es nicht. Es hat eine wirklich schön gemachte, solide Spielmechanik im Kern. Ich tue mich sehr schwer zu sagen, dafür kann man es vielleicht irgendwann mal in einem Sale mitnehmen. Das wäre das Gnädigste, was ich dazu sagen kann. Also vielleicht, wenn es mal irgendwo in der 10-Euro-Region angekommen ist und man das Gefühl hat, dass man so einen netten, spielmechanisch wirklich soliden Loot-Shooter mal haben will in so einer Open World und dass man halt so einen etwas, sage ich mal, etwas ja, noch belangloseren und weniger krassen Saints Row-Humor, dass man das vielleicht ganz gut gutieren kann, eventuell. Aber ganz offen gestanden, nicht mal das. Also ich glaube, das ist was für entweder unter der Fuck-It-Grenze, also unter 5 €, oder eigentlich gar keine Empfehlung, weil insgesamt ist es halt ein Spiel, das keiner wirklich braucht, wo es mir sehr schwer fällt zu sagen, genau deswegen. Und von daher im Zweifelsfalle die vorsichtigere Empfehlung und deswegen ganz auslassen.
Autsch. Autsch, das tut mir ein bisschen leid für Volition. Ich meine, sie können ja gewissermaßen vielleicht auch nicht was dafür, weil offensichtlich das Budget und der Publisher und andere Sachen das Ganze verhindert haben, dass das Spiel besser ist, aber es tut mir echt leid, weil wo geht die Reise jetzt hin für Volition? Wollen sie gleich mit dem Saints Row nachlegen? Wollen sie Red Faction wiederbeleben? Beides auch nicht gerade die großen Marken. Ich hoffe, Volition überlebt dieses Spiel.
Ja, ich hoffe sehr, dass das nicht Ausdruck davon ist, dass Koch Media als neue Besitzer von Volition jetzt auf der Suche sind nach Wegen, wie sie die Volition-Spiele zu den großen Mainstream-Superblockbustern machen können. Das halte ich erstens für den falschen Weg und ganz offen gestanden, auch wenn das jetzt natürlich nur meine Laien-Außenperspektive ist, ich halte auch Koch Media nicht für den Publisher, der überhaupt fähig ist, das zu machen, einfach weil sie die Finanzen dafür nicht haben und weil sie jetzt, wenn ich böse bin, glaube ich auch nicht das Know-how dafür haben. Man sollte Volition in seiner Nische lassen und man sollte eher schauen, dass man sie in dieser Nische wachsen lässt, weil die bieten mit den Saints Row-Spielen wirklich eine Alternative zu diesem Open World allerlei an und die haben schon immer, ehrlich gesagt, also wie die Freiheit, die sie in diesen Saints Row-Spielen hatten, also wie sie da vom Leder ziehen durften, das war tatsächlich so innerhalb dieses AAA-Kosmos, in dem sie ja da durchaus noch sind, richtig bemerkenswert. Und da sollte man sie unterstützen und weiterhin die Entwickler, wie das bisher offensichtlich der Fall war, mit 15 Kästen Bier 2 Wochen lang in einen Konferenzraum einsperren, ohne jede Körperhygiene zu gewährleisten und dann zu schauen, mit welchen Ideen sie wieder rauskommen. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich das Vernünftigste und dann zu schauen, dass sie da das bestmögliche Spiel machen und dann auch ein bisschen kleiner denken, nicht immer gleich glauben, man müsse wirklich dann das komplette Open-World-Paket da reinzwängen oder keine Ahnung, oder der Producer sollte sich hinsetzen und eher schauen, Kinder, ihr müsst da jetzt nicht noch eine Spielmechanik reinschmeißen, weil zum Beispiel auch Agents of Mayhem ist halt echt überladen mit so hier noch eine Mechanik, da noch eine Mechanik, hier nochmal ein zusätzliches Perk zum Auswählen und du wirst dann halt irgendwie auch erschlagen an eigentlich nicht wirklich spielrelevanten Entscheidungen und Features. Das ist, glaube ich, der gute Weg nach vorne für Volition und ich hoffe wirklich sehr, dass das jetzt einfach nur so ein Testballon war und dass sie aber dann beim nächsten Saints Row wieder richtig von der Leine gelassen werden, weil ansonsten glaube ich nicht, dass sie damit Erfolg haben. Ich glaube, dass sie damit ordentlich gegen die Wand laufen werden.
Naja, dann danke für deine Einschätzung, André.
Ja, was soll ich sagen?
Danke, dass du dich für uns in die Kugel geworfen hast. Ja,
ja, wie gesagt, es ist halt nicht, es ist wieder dieser Fall, weißt du, das ist nicht kein wirklich schlechtes Spiel oder sowas. Also das auch, wie gesagt, die Spielmechanik ist echt gut, macht Spaß. Nur ist halt alles andere, die macht halt Spaß für 10 Stunden. Und dann geht das Spiel trotzdem noch weiter und es trägt's nicht. Und das ist halt bedauerlich. Und wenn man da einfach nochmal, ne, ein bisschen sich eingesteht, dass man einfach nicht die Möglichkeiten hat, um ein Spiel in dieser Größenordnung zu machen und dann einfach mal ein bisschen zurücktritt und sich überlegt, was kann ich denn vielleicht in einem kleineren Rahmen machen, das wäre vernünftig. Aber das ist, ja, keine Ahnung, ob das möglich ist, ob das dann sich am Ende nicht deswegen nicht verkauft und vom Markt nicht angenommen wird, das ist eine ganz andere Diskussion. Es kann durchaus sein, dass sie da in einer fiesen Zwickmühle stecken. Gottlob muss ich das nicht entscheiden. Ich kann nur sagen, was ich glaube, was das beste Spiel produziert.
Ha. Ja, aber es ist schon interessant, dass da eine Spielmechanik im Kern richtig gut funktioniert und dir auch echt Spaß gemacht hat und trotzdem reicht es nicht mal für ein ganz gut, ganz okay. Trotzdem schafft es das Spiel nicht über die Fuck-It-Grenze. Zeigt mal wieder ganz eindrucksvoll, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Dass man nicht bloß 1-2 Basics eines Spiels hinbekommen muss, sondern auch noch das Ganze drumherum. Sehr interessant.
Ja, die Varianz ist halt schon wichtig. Also, wenn das Spiel richtig noch stärker skillbasiert wäre. Ich glaube, dass dann so eine Spielmechanik auch über einen längeren Zeitraum tragen kann und dass man dann halt auch einfach nur für Highscores und so weiter spielt. Das, über einen Zeitraum, wie gesagt, funktioniert das. Aber am Ende bist du dann an dem Punkt durch Level-Ups, durch Perks und sonst irgendwas, dass deine Ausführung ja, nicht mehr wirklich den 100% Anteil an diesem Spielgeschehen hat. Das ist halt der Nachteil von diesen ganzen Rollenspiel-, Progressions-, Perk- und sonst was-Systemen. Ja, die entlasten zu einem gewissen Grad den Entwickler bei sowas wie Schwierigkeitsgrad, Balance und ähnlichem. Aber sie führen dazu, dass meine Wirksamkeit als Spieler, ja, meine Agency, wie man so sagt, in dieser Spielwelt sinkt. Und dann brauche ich andere Elemente, die meine Unterhaltung wieder über diesen nötigen Grad von Beteiligung, Immersion oder wie man es nennen möchte, hebt. Und das ist halt alles nicht vorhanden. Und deswegen, dann flackert das halt mal kurz auf wie ein Strohfeuerchen, aber dann ist es halt auch leider wieder vorbei.
Nun ja, dann klappt es ja vielleicht mit Crackdown, ein Crackdown 3 von für die Xbox und den PC, dass er uns vielleicht dann doch einen besseren Superhelden, Großstadt, Open World, man legt alles in Schutt und Asche, Shooter bieten kann. Schauen wir mal, das Ding wurde jetzt auch noch weiter verschoben, scheint auch, wenn man so ein paar Stimmen hört von Leuten, die es gesehen oder angespielt haben, scheint auch noch ein bisschen uninspiriert zu sein. Tja, futuristische Open World Spiele mit irgendwelchen Superhelden. Anscheinend nicht so einfach.
Ja, ich bin großer Fan von Crackdown, aber ich hab ein schlechtes Gefühl bei Crackdown dran. Ich drücke Ihnen die Daumen, ich hoffe, das wird was, aber naja. Egal. Sebastian, ich glaube, wir sind durch. Oder?
Yes, Sir. Bringen Sie doch bitte die Leute nach draußen. Setzen Sie sie außerhalb unseres Podcasts ab, dass sie von Mutti abgeholt werden können.
Ja, das mache ich gerne. Aber natürlich fahren all unsere Zuhörer selbst oder im bereitgestellten Bäcker-Shuttle nach Hause. Ja. Der Bentley wartet schon vor der Tür, meine Damen und Herren. Bedienen Sie sich in der Minibar, die ist ein Preis inklusive. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ich hoffe, diese Wertschätzung hat euch was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten hören wir uns demnächst schon mit den nächsten Wertschätzungen wieder. Bis dahin.